Herr Jesus Christus, du bist derjenige, der den Weg macht für uns. Du bist derjenige, der Wunder tun kann in unserem Leben. Jesus, wir danken dir, dass wir hier sein können. Wir rechnen damit, dass du zu uns redest während dieses Gottesdienstes. Wir wollen unsere Herzen öffnen für dich. Amen.
Amen.
Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. So, weiß nicht, hört ihr mich? Mikrofon an. Geht auch nicht, wenn das Mikrofon aus ist, ne? Man muss es schon anmachen. Ganz herzliche Grüße von meiner Frau. Die ist heute nicht da. Die wäre eigentlich in Krefeld auf der Stadtwaldwiese. Da haben wir zurzeit mit unserer Gemeinde in Krefeld eine Kinderkirche. 9 Tage lang. Gestern hat es angefangen. Jetzt ist sie aber krank geworden. Das heißt, die ist jetzt zu Hause, ist ein bisschen erkältet. Und ich bin gleich wieder nach dem Gottesdienst in Krefeld. Wir werden da dann wirklich jeden Tag mit den Kindern unterwegs sein. Ein Kinderzelt, werden mit den Kindern Geschichten erzählen, Lieder singen. Das ist immer sehr, sehr cool und sehr interessant. Und das Thema ist auch tierisch cool. Es geht um Tiere aus der Bibel. Da kann man mal drüber nachdenken. Welche Tiere kommen in der Bibel vor? Was kann man dazu erzählen? Das ist recht interessant. Vergangenen Dienstag hatten wir hier unseren letzten Alpha-Kurs. Viele von euch waren da und das war eine richtig coole Zeit. Für uns als Mitarbeiter war es auch ein bisschen anstrengend, gebe ich jetzt zu. Weil manchmal war die Woche recht voll mit Alpha-Kurs, Kernteam-Treffen, Gebetskreis, Hauskreis, noch irgendwas anderes. Aber wir haben es gerne gemacht. Wir genießen das und ja, die große Frage ist jetzt, wie geht's weiter? Alpha, das ist ja der erste Buchstabe im Alphabet, daher kommt auch der Begriff Alphabet. Das steht ja, ist ja so ein Bild für Anfang oder Grundlage. So, und so startet man. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man gestartet hat, wenn man einen Alpha-Kurs hatte, wie geht's denn jetzt weiter? Gibt's einen Beta-Kurs? Ehrlich gesagt nicht. Zumindest müsste man den noch schreiben oder machen. Aber die große Frage ist, ja, was macht man denn jetzt? Wie geht man denn vorwärts? Wir haben gelernt, was möchte Jesus von uns so ganz grundsätzlich? Wer ist Gott? Wer ist der Heilige Geist? Also die Grundlagen, die haben wir jetzt gehört. Das heißt noch nicht, dass wir sie alle immer so verstanden haben. Das gebe ich auch zu. Manchmal dauert das bei mir auch so ein paar Jahre, bis dann der Groschen von hier oben so ein bisschen ins Herz runtergerutscht ist. Und das mehr ist, als nur mit dem Kopf etwas begriffen haben, sondern so mit dem Herzen und mit dem Leben auch verstanden zu haben. Das ist ein Unterschied, das ist ein Weg dahin. Aber wie geht es jetzt weiter? Was soll man tun? Und ich hatte einige Zeit schon mal 2 Predigten gehalten, vor einiger Zeit, zum Thema Next Steps, nächste Schritte. Und das hier heute ist sozusagen der dritte Teil davon. Nächste Schritte, wie geht es weiter? Und ich möchte über ein Thema sprechen, das jeder kennt und das keiner mag. Im Glauben wachsen. Und jetzt denken einige von euch sich vielleicht, wieso mag das keiner? Ist doch logisch. Wir wollen doch wachsen, ist doch ganz klar. Und natürlich auch im übertragenen Sinne. Wir wollen wachsen im Glauben. Wo ist das Problem? Aber jetzt bezeichne ich das Wort Wachstum mal anders. Wachstum bedeutet immer auch Veränderung. Und Veränderung wollen wir Menschen eigentlich nicht. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Die meisten Menschen, und vielleicht sogar alle, ich weiß es nicht, sind ein bisschen so gestrickt, wenn wir uns irgendwie eingerichtet haben, wenn wir in einer Situation sind, wo wir uns auskennen, wo wir also nicht jeden Tag neu überlegen müssen, was tue ich jetzt, wie reagiere ich, was würde wohl auf mich zukommen. Wenn man also so ungefähr weiß, wie der Hase läuft, dann fühlt man sich wohl und dann möchte man diese Situation nicht geändert haben. Ja, man hat dann sich irgendwie das Haus so eingerichtet und die Wohnung, dass es gerade schön ist. Im Berufsleben hat man so die ersten Kontakte geknüpft und es läuft gut. Ja, wir wachsen in dem Sinne, dass wir neue Dinge kennenlernen, aber es läuft alles in gewohnten Bahnen. Und wir wollen eigentlich nicht, dass sich das ändert. Das stört uns, das fordert uns heraus, das ist auch unangenehm. Wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, wenn man so völlig in den Nebel hinausgeht, und keine Ahnung hat, was das bedeutet, wenn man sein gewohntes Terrain verlässt. Und jetzt wissen wir natürlich, oh, die Bibel fordert uns genau dazu heraus. Aber deswegen sage ich, diese Art Wachstum, diese Art Veränderung, die mögen die meisten Menschen nicht. Wir wollen eigentlich immer so bleiben, wie es ist. So fühlen wir uns wohl. Jetzt gibt es einen Grund, warum Menschen trotzdem Veränderung wollen. Die Situation ist ganz furchtbar. Es ist so schrecklich, dass du sagst, ich muss hier raus, ich will hier weg. Das geht so nicht weiter, ich gehe kaputt hier. Das kann sein, dass es im Beruf so ist, es kann sein, dass es auch in der Familie so sein kann. Oder andere Dinge, dass irgendwelche Umstände so sind, dass du sagst, das muss sich ändern, sonst platze ich. Und dann ändert man etwas, weil der Leidensdruck so hoch ist. Das Problem damit ist immer, wenn es dann wieder etwas besser geht, ja, also nicht mehr ganz so schlimm ist, dann fühlen wir uns schon wieder wohl und sagen, ja, jetzt ist wieder alles gut. Wir wollen die Veränderung also nicht bis zum Schluss durchziehen, sondern wir machen das so lange, bis der Leidensdruck wieder geringer ist. Und dann werden wir wieder bequem. Das heißt, das ist nicht besonders nachhaltig. Der zweite Grund für Veränderung wäre der, dass es ein Ziel gibt oder eine Vision oder ein Bild von der Zukunft, wo ich innerlich, wo mein Herz drauf anspringt, wo ich richtig getriggert werde und sage, da will ich hin, das will ich erreichen, so will ich sein, so will ich leben. Ich kann auch sagen, man hat Vorbilder. Ich hatte zum Beispiel mal in der Gemeinde, das ist schon ganz lange her, in Ahrensburg war das, da gab es jemanden, der hat Klavier gespielt. Wir hatten dann Flügel und der konnte sich scheinbar da hinsetzen und jedes Lied begleiten. Und da sah ich als 3-4-jähriger Junge und dachte, das finde ich cool. Das will ich auch mal. Und das war ganz tief in meinem Herzen drin. Ich habe das so als Kind, weißt du nicht, was Vision ist oder was ein Ziel ist. Das war mir ziemlich egal. Aber ich hatte dieses Bild im Kopf und ich hatte innerlich diesen Wunsch, das will ich auch mal können. Und ich weiß noch, 10 Jahre später, als ich 14 war oder 15, nee, Entschuldigung, ich habe mit 7 Jahren angefangen, Klavierunterricht zu nehmen. Und als ich dann 17 war, genau, 10 Jahre später in München, da saß ich irgendwann mal, keine Ahnung, habe über Gott und die Welt nachgedacht. Und da habe ich so überlegt, ey, du machst genau das gerade in der jetzigen Gemeinde, was du dir vorher so als Traum, als Ziel gewünscht hast. Das hatte mich angetrieben, dahin zu kommen. Dann habe ich gemerkt, ey, ich habe ja so ein Ziel erreicht. Ich bin ja da gelandet, wo ich immer hin wollte. Ich hatte noch keine Ahnung, dass es noch viel, viel weiter geht. Ja, damals habe ich halt in der Musikgruppe gespielt und ein bisschen Lobpreis gar nicht mal geleitet, sondern nur mitgespielt. Dass das später noch mein Leben nachhaltig beeinflussen würde, das wusste ich damals noch nicht. Aber wisst ihr, was ich meine? Es gibt manchmal so Ziele oder Wünsche, die so tief in uns verankert sind, dass die uns antreiben, Dinge zu verändern. Die treiben uns auch an, zu arbeiten. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe den Klavierunterricht nicht immer gemocht. Ich habe ganz klassischen Klavierunterricht gehabt. Der war auch Arbeit. Ich musste eine Statistik führen und musste jeden Tag aufschreiben, wie viel ich geübt hatte und musste Übungen durchmachen. Also ich konnte nicht einfach schöne Stücke spielen, sondern da waren Fingerübungen, die man normal hatte und dann Finger hoch und dann Finger liegen lassen und Finger wegziehen. Und boah, das war ganz schön nervig. Aber es war ein sehr, sehr gutes Training, was ich gebraucht habe. Und das hat mich angetrieben. Das sind also die zwei Gründe, warum Menschen Veränderungen wollen. Und die Bibel fordert uns heraus, dass wir uns verändern lassen sollen. Und zwar in das Bild von Jesus Christus. Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Und ich würde mal sagen, das ist ein ziemlich hohes Ziel, oder? Also so zu wachsen, so im Glauben zu wachsen, sich so zu verändern, dass wir Jesus ähnlich sind. Wer kann denn das bitte von sich behaupten? Das ist ein bisschen hochmütig, oder? Zu sagen, schau mich an, dann siehst du Jesus so ungefähr. Also wer wird das denn schon sagen? Aber Gott möchte uns verändern. Und wenn wir mal gucken, die ersten Christen, die haben sich den Namen Christen nicht selbst gegeben. Das waren andere. Die haben die gesehen und haben die beobachtet. Und ich weiß nicht warum, aber die haben sie Christen genannt. Vielleicht haben sie gesehen, die reden ständig von Jesus Christus. Oder denen ist Jesus Christus so wichtig. Vielleicht war es auch so ein bisschen so ein spöttischer Name. Ja, die Christen da, die reden immer von ihrem Christus, diese komischen Christen. Aber sie haben was gesehen in den Leuten, was sie irgendwie an Jesus Christus erinnert hat. Da war was. Und das möchte Jesus mit uns. Dass Menschen uns sehen und an unserem Verhalten, so wie wir sind, so wie wir leben, möchte er, dass man Jesus sieht, dass wir Christus ähnlich sind. Er möchte uns verändern, sodass andere Menschen in uns Jesus sehen können. Das heißt, im Glauben wachsen. Im Alpha-Kurs letzten Dienstag haben wir über das Thema Gemeinde gesprochen. Und ein Bild für Gemeinde war eine Braut. Die Gemeinde ist eine Braut, ist die Braut Jesu. Und ich habe so versucht, das Bild zu malen. Meine Tochter hat ja letztes Jahr geheiratet, war wirklich neben meiner eigenen Hochzeit die schönste Hochzeit in meinem Leben. Wirklich toll. Und ich weiß, so eine Braut, das macht ja jede Braut. Zur Hochzeit macht die sich nicht nur schön, dann will die perfekt aussehen. Da muss alles sitzen. Ohne Flecken, ohne Runzeln, sagt die Bibel. Aber da ist ja noch, steckt da noch viel, viel mehr dahinter. Also eine Braut soll richtig schön sein. Und jetzt vergleicht uns Jesus als Gemeinde mit einer Braut. Dass wir einmal perfekt vor ihm stehen werden. Und natürlich können wir das nicht aus eigener Kraft. Natürlich brauchen wir die Hilfe von Jesus. Natürlich brauchen wir seine Vergebung durch seinen Tod und seine Auferstehung von dem Tod, damit unsere Sünden vergeben werden. Völlig klar. Aber auch wir haben unseren Beitrag zu leisten dafür. Ja? Es ist fast so, als wenn die Zeit hier auf dieser Erde eine Art Trainingseinheit für den Himmel ist. Es gibt Dinge, die wir hier auf der Erde lernen können, wo wir wachsen können und müssen, was wir im Himmel nicht können. Man könnte jetzt sagen, Jesus, komm doch jetzt direkt wieder, dann sind wir im Himmel und dann ist alles gut. Dann gibt es keinen Streit, keine Sorgen, keine Probleme mehr, keine Krankheit und was weiß ich was alles. Könntest du doch so machen. Aber ich glaube, da ist ein bisschen ein Geheimnis auch dahinter, dem ich so auf der Spur bin. Ich vermute, dass wir hier auf der Erde Dinge lernen können, die wir im Himmel nicht lernen können. Die können wir nur lernen, wenn wir herausgefordert werden. Die können wir nur lernen, wenn es schwierige Umstände gibt. Weil wir nur dann wachsen können, in einer bestimmten Art zumindest wachsen können. Wir wachsen oft an den Herausforderungen. Wie wir reagieren, wenn schwierige Situationen da sind. Wie wir damit umgehen. Das heißt mal von Jesus, dass er hier auf der Erde gehorsam gelernt hat. Habe ich auch gefragt, warum musste Jesus noch was lernen? Der ist doch Gottes Sohn gewesen. Aber scheinbar konnte er gehorsam nur hier auf der Erde lernen. Das war die besondere Trainingseinheit. Und ich glaube, es gibt gewisse Dinge, die können wir nur hier auf der Erde erleben für den Himmel. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Wachsen im Glauben so wichtig ist. In Epheser 4 klingt das dann zum Beispiel so. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen auch nicht mehr die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Das ist mein erster Punkt für heute. Wir wollen mündige Christen werden. Wir wollen im Glauben wachsen. Dazu müssen wir natürlich erstmal die Bibel lesen und kennen. Wir müssen uns anhand der Bibel ein klar fundiertes Urteil bilden können. Und ich finde, das ist so aktuell wie noch nie. Also wir leben ja in einer Welt oder in einem Zeitalter voller Informationen. Wir werden zugeballert mit Informationen. Ja, ob wir wollen oder nicht. Manche Informationen sind gut. Die meisten Informationen sind aber nicht objektiv, sondern subjektiv. Sind manchmal auch mehr Meinung als Information. Manche sind sehr tendenziös oder sehr, sehr persönlich geprägt, gut oder schlecht. Es gibt Meinungen, die sind, oder Gedanken oder Informationen, die sind ziemlich verzerrt. Die sind aus dem Zusammenhang gerissen. Manche sind auch komplett falsch. Die stimmen einfach nicht. Das sind Lügen. Auch das gibt es. Das ist nicht so, dass so jeder seine Wahrheit hat und jede Lüge kannst du so biegen, dass sie irgendwie dann doch stimmt, von einer bestimmten Perspektive aus gesehen. Nee, es gibt auch wirkliche Falschinformationen. Nur wie unterscheidet man das? Wie erkennt man das? Wie kommt man da durch? Durch diesen Wirrwarr von verschiedenen Meinungen. Und da ist dieses Bild von Paulus, was er damals vor 2000 Jahren geschrieben hat, gar nicht so schlecht. Wie ein Schiff auf den Wellen, das von den Wellen hin und her geworfen wird, was nicht mehr selber steuern kann. Was irgendwie keine Kontrolle mehr hat. Das ist jeder Welle, jedem Windstoß ausgeliefert. Egal, was da kommt. Und das gibt es ja auch im theologischen Bereich. Da gibt es so viele verschiedene Meinungen. Da wird eigentlich alles erzählt. Guck dir irgendwelche Gottesdienste oder irgendwelche Beiträge auf YouTube an. Du findest alles. Vieles, was sehr interessant ist. oder vieles, da hat ein Bibelschullehrer von uns mal gesagt, das ist wie Fisch essen. Du musst die Gräten rausholen. Das ist leckerer Fisch, aber der hat Gräten. Da musst du ein bisschen aufpassen. Du kannst nicht einfach so im Mund stecken. Das ist kein Fischfilet, kein Fischstäbchen. Da musst du ein bisschen vorsichtig gucken. Und andere Sachen, die kannst du eigentlich nicht genießen. Die sind ungenießbar. Machen viele Menschen trotzdem. Und wenn es das nur wäre, dass es verschiedene Ansichten gäbe. Aber jetzt kommt das Problem, dass manche Menschen über andere Christen anfangen zu schimpfen. Und sagen, nee, was der glaubt, das ist komplett falsch. Das geht so gar nicht. Da müssen wir vorwarnen. Das ist ganz gefährlich, was die Leute glauben. Und die Frage ist, wie weit geht das? Menschen mit unserer Meinung kritisieren, mit unseren Gedanken, weil wir denken, wir wissen alles und die anderen wissen nichts. Aber auch das gehört zum Wachstum dazu. Wie gehen wir mit den Dingen um? Wie gehen wir mit unserer Meinung um? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich gar kein Interesse, meine ganze Zeit damit zu verschwenden, anderen Leuten zu sagen, was sie anders machen sollten. Ich möchte lieber meine Zeit dafür einsetzen, Menschen von Jesus zu erzählen, die ihn noch gar nicht kennen oder die ihn noch gar nicht richtig kennengelernt haben. Ich will nicht so sehr ein Wächter sein, der anderen Menschen vorschreibt, wie sie leben müssen. Aber nicht falsch verstehen. Ich muss ja trotzdem mir ein klar fundiertes Urteil bilden. Und ich sage das nochmal in aller Deutlichkeit. Es geht nicht darum, dass ich alles gut finden muss, was andere tun oder was andere Kirchen und Gemeinden lehren. Ich habe sehr wohl Ansätze, wo ich auch kritisieren kann. Aber ich überlege mir schon sehr genau, kann ich mir das leisten, eine Gemeinde zum Beispiel zu kritisieren oder schlecht über eine Gemeinde zu reden, die ja eigentlich die Braut Jesu ist. Das sind ja nicht nur wir hier in Viersen oder nur die Pfingstgemeinden. Das wäre ja vermessen zu glauben, dass wir alles wüssten oder alles richtig wüssten oder anwenden würden. Wir wachsen ja auch noch im Glauben. Und wenn wir wachsen, heißt das, wir wissen jetzt noch nicht alles. Das heißt, ich kann es mir nicht erlauben, schlecht über andere Menschen zu reden. Und trotzdem geht es darum, aber wie stehe ich dazu? Was ist meine Meinung? Die muss ich ja haben. Ich muss ja irgendwie meinen Weg finden. Wir sollen mündige Christen werden. Ich muss wissen, was will Gott von mir? Und gibt es Dinge, die schlicht und ergreifend falsch sind, die mir so erzählt werden? Das heißt, ich muss mich mit Jesus beschäftigen, mit dem Glauben beschäftigen und ich möchte und ich muss eigentlich im Glauben wachsen. Aber wie? Vers 15. Stattdessen, jetzt sagt das Paulus weiter, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jedes einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag, entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe auferbaut. Das ist mein zweiter Punkt. Wir wachsen in der Gemeinde oder wir wachsen als Gemeinde. Das ist identisch. Dadurch, dass wir in der Gemeinde sind, wachsen wir. Und wenn wir wachsen, wächst auch die ganze Gemeinde. Und da sehen wir schon, wie wichtig das Thema eigentlich Gemeinde ist. Wie wichtig das ist, dass wir nicht alleine versuchen, vorwärts zu kommen und irgendwelche Seminare besuchen. Das ist auch gut. Aber da vermehren wir unser Wissen. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit Wachstum im Glauben. Wachstum im Glauben, das hat was mit Praxis zu tun. Das hat was mit Umgang mit Menschen zu tun. Und richtig wachsen können wir eigentlich erst mit anderen Menschen in der Gemeinschaft zusammen. Paulus spricht hier von verschiedenen Gelenken, die sich gegenseitig stützen, die sich gegenseitig helfen. Und dadurch wächst der ganze Leib. Das heißt, wenn wir wachsen wollen, geht das nicht nur um uns persönlich, um unser eigenes Wachstum, sondern es geht auch darum, wie geht es dem anderen in der Gemeinde. Das heißt, ich habe nicht nur Verantwortung für mein Leben, sondern ich darf auch mal Verantwortung übernehmen für das Leben eines anderen Menschen in der Gemeinde. Ich frage nicht nur, was hilft mir, wie kann ich wachsen, sondern wie kann ich jemand anderen beim Wachsen unterstützen. Das heißt zum Beispiel ganz praktisch, wir beten füreinander, wenn jemand Probleme hat oder Sorgen hat. Wir reden miteinander im Hauskreis, wir sprechen über bestimmte Themen. Wachstum kann ja im natürlichen Bereich manchmal sehr komisch aussehen, oder? In der Pubertät, ja, dann schießen manche Leute in die Höhe plötzlich und der Rest des Körpers und auch das Gehirn bleiben noch ein bisschen zurück. Das dauert dann eine Zeit, bis der Rest nachkommt. Oder manche Teenager, die haben Schuhgrößen, die sehen aus wie U-Boote. Aber irgendwann gleicht sich das Ganze wieder aus. Der gesamte Körper wächst. Manchmal die einen mehr, die anderen weniger. Aber irgendwie helfen wir uns gegenseitig, dass wir alle gemeinsam wachsen können. Das heißt, wir wachsen nicht nur persönlich, sondern wir wachsen in und auch durch die Gemeinde. Denn all die verschiedenen Dinge, auch die Gott uns gegeben hat, die können wir nur einsetzen in der Gemeinde. All die verschiedenen Gaben, ich habe da ja gerade auch in dem Lied von gesungen, die wir auch durch den Heiligen Geist haben, die sind dafür da, dass wir sie miteinander, füreinander einsetzen. Bis auf Zungenrede gibt es keine Gabe, die nur für mich selber ist, sondern die meisten Gaben sind Dienstgaben. Und wem soll ich denn dienen, wenn nicht anderen Menschen? Und das geht verbindlich sehr, sehr gut in der Gemeinde. Wie kann man das auch praktisch machen? Wie ist es zum Beispiel, wenn du mal dein Haus öffnest für einen Hauskreis? Wir wollen, dass hier in Viersen mehr Hauskreise entstehen. Wir haben zwei Hauskreise zu Hause, wir haben den Frauenkreis, der sich hier trifft. Aber eigentlich wollen wir mehr Hauskreise. Eigentlich wollen wir, dass jeder in der Gemeinde irgendwo auch in einem Hauskreis ist, wo er persönlich Kontakte knüpfen kann, Wir sind zwar eine kleine Gemeinde, aber wir sind schon zu groß, als dass wir mit jedem persönlich gute Kontakte haben könnten. Im Hauskreis funktioniert das. Da sieht man sich über einen längeren Zeitraum regelmäßig und kann füreinander da sein. Oder beim Lobpreis. Die Bibel spricht davon, dass wir uns gegenseitig ermutigen sollen durch geistliche Lieder. Das heißt, wenn du im Lobpreis stehst und singst, geht es nicht nur um dich und Gott, sodass du dich gut fühlst, sondern du kannst auch dadurch, dass du laut singst, deinen Menschen, der rechts und links neben dir sitzt oder irgendwo dich sieht, den kannst du dadurch ermutigen. Einfach weil du singst, fühlt er sich auch mitgerissen, singt auch mit, ist wieder neu aufgebaut, ermutigt, freut sich darüber. Das heißt, es hat dieses Singen oder dieser Lobpreis ist nicht nur eine Geschichte zwischen mir und Gott, sondern hat auch immer eine gesellschaftliche, eine gemeinschaftliche Perspektive. Und die dürfen wir nicht vergessen. Singen ermutigt andere Christen im Glauben. Es geht weiter, Vers 22. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist. Da haben wir es wieder. Und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Das ist mein letzter Punkt für heute. Erneuert euer Denken, eure Einstellung. Und Paulus spricht hier bildhaft davon, dass wir einen alten Menschen ausziehen sollen, wie ein Kleidungsstück oder ablegen sollen und den neuen Menschen anziehen sollen. Jetzt sagen manche vielleicht, oh, das ist ja passiert, als ich mich bekehrt habe. Und da habe ich mich auch taufen lassen, das war nochmal so das Symbolische. Also ich habe jetzt eigentlich einen neuen Menschen angezogen. Nur Paulus schreibt das ja hier an eine Gemeinde, die sind ja schon bekehrt, das sind ja schon Christen. Und denen sagt er jetzt, zieht den neuen Menschen an und den alten Menschen aus. Das heißt, vermutlich ist das eine permanente Aufgabe an uns. Das ist nicht nur mit einmal Bekehren getan, sondern wir müssen regelmäßig anfangen, das, was diesem alten Menschen entspricht, alte Verhaltensweisen abzulegen und aufzugeben, damit wir geistlich wachsen können. Das braucht scheinbar seine Zeit. Es braucht scheinbar seine Zeit zu wachsen, diesen alten Menschen abzulegen und den neuen Menschen anzuziehen, dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind. Ich glaube, da haben wir alle noch was zu lernen. Und das geschieht, wie ziehen wir denn diesen alten Menschen aus, den neuen an? Indem wir unser Denken erneuern. Das ist jetzt nicht Brainwashing gemeint oder irgendwie Manipulation, sondern dass man selber seine Einstellung aktiv verändert. Die Sache ist nämlich die, wenn ich an Jesus glaube, wenn ich mich zu ihm bekehrt habe, dann haben sich die Prioritäten in meinem Leben verändert. Aber meine Gewohnheiten haben sich noch nicht geändert. Das, was ich eigentlich immer so tue, meine Einstellungen, die sind noch so geblieben wie vorher. Und jetzt merke ich, da will ich hin, aber das tue ich. Paulus hat davon mal an anderer Stelle gesprochen. Ja, das ist so ein Kampf zwischen dem, wo ich hin will und dem, was ich wirklich tue. Ich habe ein neues Ziel, ich habe eine neue Priorität. Aber jetzt geht es darum, wie lege ich diese alten Gewohnheiten ab, die mich immer noch hindern, nach diesen neuen Prioritäten zu leben. Wenn Jesus jetzt die Nummer 1 in meinem Leben ist, dann hat das ja Auswirkungen in meinem Leben. Welche Auswirkungen hat das bei dir zum Beispiel auf die Art und Weise, wie du redest? Hat das Auswirkungen auf die Art, wie du deine Freizeit gestaltest? Da fangen manche jetzt schon an zu nachdenken, was hat Gott jetzt mit meiner Freizeit zu tun? Kann man mal drüber nachdenken. Oder welche Auswirkungen hat das im Umgang mit deinen Finanzen? Ich kenne einige Leute, die sind in meinem Alter, ich bin auch sehr jung, das wisst ihr ja, und die denken darüber nach, in 1-2 Jahren in Rente zu gehen. Die haben die Möglichkeit, entweder eine Firma abzustoßen oder können auch kriegen eine gute Abfindung von einer Firma und ja, können sich dann ein schönes Leben machen. Und dann kommt so die Frage, ja, was macht ihr denn dann? Was machst du denn dann so mit deinem Leben? Ja, mal gucken. Dann werden wir erstmal reisen, sagen viele. Oder ich mache das. Ich werde meine Hobbys nachgehen. Ich werde das machen, was mir so richtig Spaß macht. Das ist schon ein bisschen traurig, wenn man vorher nicht das machen konnte, was einem Spaß macht. Und man muss erst in Rente gehen, um dann das zu tun, was einem Spaß macht. Und es gibt auch Menschen, die ihr ganzes Leben auf die Rente hingearbeitet haben, sich total gefreut haben, jetzt geht das Leben richtig los, die exakt dann gestorben sind, als sie in Rente gegangen sind. Und dann fragt man sich, was haben sie denn das ganze Leben, wofür haben sie das vorher getan? Aber ich habe noch nie, also aktuell kenne ich gerade niemanden, der sagt, oh, ich gehe in Frührente und dann habe ich endlich mehr Zeit für Jesus. Und dann habe ich mehr Zeit für die Gemeinde. Das wäre doch mal was. Da ist ein Unternehmer, der sagt, ich habe alles erreicht, die Firma läuft gut, ich verkaufe die. Und das Geld, was ich habe, da kann ich von leben, da kann ich noch ganz viel investieren. Ich gründe eine neue Gemeinde. Ja, ich baue neue Gemeinden auf oder ich helfe bei Gemeindegründung. Das wird jetzt mein neuer Lebensinhalt. Warum macht man denn sowas eigentlich? Warum haut man sein Geld nicht auf den Kopf? Warum hat man nicht Spaß? Ja, da hat sich irgendwas verändert. Irgendwelche Prioritäten sind anders geworden. Das, was uns am allerwichtigsten ist, das ist das, was wir dann auch irgendwo tun oder dem folgen wir irgendwie. An unseren Reaktionen, an unserer Art und Weise, wie wir, was wir gerne möchten, merkst du, was in unserem Herzen eigentlich drin ist. Und wenn Jesus wirklich die Nummer eins ist, wenn Jesus wirklich die erste Priorität ist, dann habe ich vielleicht irgendwas verstanden. Da habe ich vielleicht verstanden, dass mein Leben hier begrenzt ist und dass es irgendwann weitergeht. Und wie es weitergeht, das kann ich hier in diesem Leben entscheiden. Und es gibt scheinbar Dinge, die ich hier in diesem Leben tun kann oder auch lassen kann, die ich später im Himmel nicht mehr tun kann oder lassen kann. Ich habe mal vor ein paar Monaten eine Predigt darüber gehalten, wie man sein Geld richtig investiert. Die besten Investitionsanlagen für euch. Ja, ich habe keine Ahnung von Finanzen. Aber ich weiß, es gibt eine sehr, sehr gute Anlage für Finanzen und das ist die himmlische Bank. Wenn ich mein Geld ins Reich Gottes investiere. Das heißt nicht, dass ich dann hier im Leben reich werde. Nö, das vielleicht gar nicht. Aber das, was ich ins Reich Gottes investiere, das hat Ewigkeitswert. Das Geld bleibt hier zurück. Ich kann nichts mitnehmen. Aber ich kann mit dem Geld Dinge bewirken und tun für das Reich Gottes, die Auswirkungen haben auf die Ewigkeit. Indem ich eben fürs Reich Gottes arbeite, indem ich für Gemeinden arbeite, Gemeinden unterstütze oder eine Gemeinde, meine Gemeinde unterstütze, und sage, wir wollen Menschen zu Jesus führen. Und in dem Sinne hat Geld eine Auswirkung in den Leben von anderen Menschen für die Ewigkeit. Das sind mal gute Investitionen. Und das heißt irgendwo in der Bibel, da oben, da wird das, was wir zurücklegen, das verrostet nicht, da sind keine Motten, die das auffressen, das vergammelt nicht, sondern das bleibt bestehen. Alles andere hier auf der Erde geht irgendwann den Weg, den alles Irdische geht. Es geht kaputt, wir können es nicht gebrauchen. Erneuert euer Denken. Das heißt auch im Glauben wachsen. Ich kenne ein schönes Beispiel aus dem Alten Testament. Als die Kundschafter Israels in das gelobte Land Kanaan hinein wollten, haben sie das Land ausgekundschaftet und kamen zurück. Und dann haben sie berichtet, ja, das ist ein Land, da fließt Milch und Honig. Das ist wirklich toll. Aber die Feinde sind viel zu stark für uns. Schaffen wir nicht. Die haben Städte, die sind so gut befestigt. Die haben Leute, die sind so groß und so stark. Die haben so gute Waffen. Wir haben keine Chance. Dieses Land können wir nicht einnehmen. Nur Josua und Kaleb dachten anders. Sie hatten eine grundsätzlich andere Einstellung. Obwohl sie das Gleiche gesehen haben wie alle anderen Kundschafter. Die waren nicht zufällig in einem Teil des Landes, wo irgendwie die Probleme weg waren. Die haben auch die Probleme nicht ignoriert. Aber sie haben sie anders gesehen, beziehungsweise sie kamen zu einem völlig anderen Schluss. Ich lese euch das vor, das haben wir jetzt nicht hier am Beamer. Da heißt es in 4. Mose 14, ab Vers 8. Wenn der Herr es gut mit uns meint und er uns dorthin bringen wird, dann wird er uns dorthin bringen und es wird uns gut gehen. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Fallt nur nicht vom Herrn ab. Habt keine Angst vor den Bewohnern dieses Landes, denn sie sind leichte Beute für uns. Ihr Beistand, damit meinen sie so ihre Götter und Götzen, ihr Beistand hat sie verlassen. Der Herr aber ist mit uns. Ihr braucht also keine Angst vor ihnen zu haben. Aber die Gemeinde wollte sie steinigen. Das ist mal ein Unterschied. Merkt ihr das? Die Situation ist komplett gleich. Die haben das Gleiche gesehen, die haben das Gleiche erlebt. Die einen schauen auf das menschlich Machbare und sagen, geht nicht. Die anderen schauen auf das, was Gott schon gesagt hat, was Gott ihnen ja versprochen hat und vertrauen ihm und kommen deswegen zu einem völlig anderen Schluss. Obwohl es die gleiche Situation ist. Die einen sagen, wir schaffen das, wir können das Land einnehmen und die anderen sagen, steinigt sie. Also so ein bisschen wie in dem Lied gerade, die wollen ihnen noch querkommen. Das gefällt dir nicht, dass die an Gott glauben. Die sagen nicht, naja, wenn ihr das sagt, dann macht ihr mal. Die sagen nichts da. Wir sind dagegen. Erneuert euer Denken. Paulus fordert uns auf, dass wir geistlich wachsen, dass wir unser Denken erneuern lassen. Praktisch heißt das, ich muss mich mit Gott beschäftigen. Ich muss mich mit seinem Wort beschäftigen. Ich muss mit ihm reden. Ich muss mich von ihm prägen und verändern lassen. Und im Alltag wird es immer wieder Situationen geben, die dich herausfordern. Situationen geben, an denen du wachsen kannst und an denen du dann unter Beweis stellen kannst, wie stark du vielleicht schon gewachsen bist. Dann sieht man, wie bei den Kundschaftern, wie ist deine innere Einstellung? Hat sich deine Einstellung, dein Denken verändert? Und deswegen hat sich dann auch deine Reaktion, dein Verhalten verändert. Und an diesen Herausforderungen, die wir im Alltag erleben, daran wachsen wir. Persönlich und auch als ganze Gemeinde. Wenn wir als Gemeinde Herausforderungen haben, und die haben wir in der Vergangenheit gehabt und die werden wir auch in Zukunft haben, dann ist das Erste, was wir machen, wir wollen gemeinsam beten. Wir bringen das vor Gott, vor Gottes Thron. Er weiß das schon. Aber das ist ein Prinzip, das ist etwas, was Gott möchte, weil er uns beim Beten verändern kann, prägen kann. Im Glauben können wir wachsen, auch dadurch. Und dann fragen wir ihn, Herr, was möchtest du denn tun? Wo willst du hin? Oder was sollen wir dabei tun? Was ist unsere Aufgabe? Wir wollen diese Gemeinde nicht entwickeln, strategisch mit irgendwelchen Punkten, die wir mal irgendwo gelernt haben und sagen, so funktioniert Wachstum, so funktioniert Gemeinde. Ich habe vor Jahren, als wir hier angefangen haben, gesagt, ich habe keine Ahnung, wie Gemeindegründung funktioniert. Weiß ich nicht. Das macht Jesus. Ich bete mit ihm, ich frage ihn, was ist jetzt dran? Was willst du? Was sollen wir jetzt tun? Was ist der nächste Schritt? Wir leben in totaler Abhängigkeit von Jesus. Weil auch jede Gemeindegründung anders ist. Und jede Gemeinde ist unterschiedlich. Ich kann das gar nicht vergleichen. Gott geht so unterschiedliche Wege. Ich kann nicht sagen, oh, ich habe das schon mal gemacht, ich kenne mich da aus. Das Einzige, was ich sagen kann, ich habe das schon mal gemacht, ich habe erlebt, wie ich Jesus vertrauen kann. Und ich weiß deswegen, ich kann auch in Zukunft auf ihn vertrauen. Das ist so ein Wissen und eine Erfahrung, darauf kann ich aufbauen. Da bin ich im Glauben gewachsen. Das geht. Aber die nächste Gemeindegründung wird wieder ganz anders werden und ich muss wieder wachsen, muss mich wieder verändern, muss mich wieder auf Jesus einlassen und ihm vertrauen. Wir wachsen in der Gemeinde, indem wir uns durch Gottes Wort prägen und unsere Einstellung verändern lassen. Das wird uns zu mündigen Christen machen, die standhaft sind, auch wenn viele Stürme von Meinungen und Lehren um uns herum wehen. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns herausforderst in unserem Leben, dass wir im Glauben wachsen sollen. Und wenn du uns herausforderst, dann ist das sicherlich manchmal auch schwierig. Wir müssen uns strecken und dehnen, aber du gibst uns auch die Kraft dazu. Du lässt uns nicht im Regen stehen. Du sagst nicht, macht mal irgendwie, sondern du bist da und du möchtest uns helfen, uns zu verändern. Du möchtest bei uns sein. Und Jesus, wir kommen jetzt zu dir und wir möchten uns dir neu zur Verfügung stellen. Wir wollen sagen, wir stehen hier, Jesus, und gebrauche du uns, verändere du uns. Wohl wissend, dass das vielleicht auch Arbeit bedeutet, dass es vielleicht anstrengend ist, dass es Veränderung in unserem Leben bedeuten könnte. Aber Jesus, wenn du uns verändern möchtest, dann haben wir es wirklich nötig. Und dann kann uns nichts Besseres passieren, als dass wir uns auch von dir verändern lassen. Jesus, wir wollen dir folgen. Ich gebe euch mal ein paar Minuten Zeit, dass ihr nochmal selber so über das Gehörte nachdenken könnt und euch persönlich fragt, was ist meine persönliche Antwort zu Jesus? Wo merke ich, dass ich noch wachsen muss? Wo merke ich, dass Herausforderungen in meinem Leben sind? Wo Gott mich herausfordert, wo ich mich aber bisher immer vor gedrückt habe oder wo ich nicht wollte? Es ist auch mal gut und wichtig zu sagen, Jesus, ich lasse das zu, verändere du mich. Ich vertraue dir.